Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Vor kurzem sangen wir in unserem kleinen Hauskreis: Wer Gott folgt, riskiert seine Träume, setzt seine eigenen Pläne aufs Spiel. Sind wir heute Morgen ein Risiko eingegangen? Vielleicht will ja Gott heute meine, deine Pläne durchkreuzen, deine Träume. Riskierst du heute Morgen, weil Gott zu dir sprechen möchte, weil Jesus einen ganz anderen Plan hat mit deinem Leben? Jesus nachfolgen, also seine Träume und seine Pläne aufs Spiel setzen? Dürfte das Jesus heute Morgen deine Pläne durchkreuzen? Würde ich das zulassen? Wäre ich offen dafür? Wäre ich empfänglich dafür? Jesus hat ja nicht gesagt: Kommt her zu mir alle, ich erfülle all eure Träume, eure Wünsche, all eure Pläne, all eure Wohlstandsansprüche. Jesus sagte doch: Trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes. Als die Menschen mal Jesus zu ihrem König und ihren Anführer machen wollten, also ihn vor ihren Karren spannen wollten, nachdem er ihnen zu essen gegeben hatte, da hat er diesen Plan ganz schnell einen Riegel vorgeschoben. Das war nicht sein Auftrag. Das war nicht sein Auftrag. Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist übrigens auch der Wochenspruch für diese Woche. Oder in Jesaja 43 steht: Du hast mich mit deinen Sünden bedrängt und mich mit deinen bösen Taten ermüdet. Ich allein bin es, so spricht der Herr, der deine Übertretung um meiner Willen selbst tilgt und nicht mehr an deine Sünden denkt. Das war der Auftrag Jesu, um uns von unserer Schuld, von unserer Verlorenheit zu erretten. Und es ist ungefähr 2000 Jahre her, da kamen Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Sie bekannten ihre Sünden, ließen sich taufen und wurden der Gemeinde hinzugetan. Und ihr Leben bekam eine ganz neue, eine ganz andere Richtung. Petrus hatte gepredigt und was sie gehört hatten, das traf sie ins Herz. Und eben in einem Lied kam ja schon unser Herz vor. Von ganzem Herzen. Es traf sie ins Herz. Und sie hatten durch die Predigt des Petrus gehört, was ihnen durch Jesus Christus Orientierung, Kraft und Hoffnung gibt. Und sie fragten sich schließlich: Was sollen wir tun? Angetrieben vom Heiligen Geist stellte sich ihnen die Frage: Was sollen wir tun, Petrus? Und so lese ich einmal aus der Apostelgeschichte 2, die Verse 38 bis 47. Und Petrus antwortete ihnen: Kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Diese Zusage Gottes gilt euch und euren Kindern und auch denen, die fern von Gott sind. Allen, die vom Herrn, unserem Gott, berufen werden. Und Petrus predigte noch lange weiter und forderte seine Zuhörer immer wieder auf: Rettet euch von dieser Generation, die auf einem verkehrten Weg ist. Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten zur Gemeinde. Insgesamt waren das etwa 3000 Leute. Sie schlossen sich den anderen Gläubigen an, unterstellten sich der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und nahmen teil am Abendmahl und am Gebet. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubige kamen regelmäßig zusammen und teilten alles, was sie miteinander besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und erteilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel. Zu Gott trafen sich zum Abendmahl in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein. Bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Und sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten hoch angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Hier kann man schon ins Staunen kommen, oder nicht? Was für eine Gemeinde. Pfingsten hat überhaupt nicht aufgehört. Und es ist schon beeindruckend, dieses Miteinander, diese Ausstrahlungskraft, diese Anziehungskraft, die von dieser Gemeinde ausging. Und täglich, der letzte Satz, tat der Herr neue hinzu. Wörtlich, der Herr tat täglich hinzu. Vers 47. Da können wir nicht so ganz mithalten, oder? Oder hat einer eine andere Meinung? Bei allem anderen, was uns hier von der Gemeinde berichtet wird, so meine ich, brauchen wir uns gar nicht so sehr zu verstecken. Da schneiden wir gar nicht so schlecht ab. Und steht aber im 2. Korinther, Vers 10, wer sich rühmen will, der soll sich ja des Herrn rühmen. Übrigens geht es dem Schreiber der Apostelgeschichte nicht darum, dass wir eine Kopie der ersten Gemeinde sind. Oder er möchte auch nicht sagen, so macht es genauso. Er sendet hier keinen Appell an uns. Lukas wollte hier kein Gemeindemodell für alle Zeiten aufstellen. Er beschreibt nur, was damals war und meist ohne Wertung. Lukas, der Schreiber, möchte einfach nur, dass wir verstehen, was eine Gemeinde Jesu zur Gemeinde Jesu macht. Er möchte nicht, dass wir kopieren, sondern dass wir kapieren, verstehen, was die Gemeinschaft der Jesu-Nachfolgerinnen und Nachfolger ausmacht. Egal in welchem Jahrhundert, egal in welcher Zeit sie leben. Auch wir leben ja Gemeinschaft. Wir feiern Gottesdienst, hören Gottes Wort, loben Gott, preisen Gott, haben wir gerade noch gemacht, feiern das Abendmahl miteinander. Früher nannte man das eine Notkasse, heute sammeln wir für soziale Zwecke Aufgaben. Wir beten füreinander, wir beten miteinander, haben Hauskreise, verschiedene andere Gruppen noch, gemeinsames Essen. Letzten Sonntag haben das viele noch erfahren. Aber alles so, wie es in der heutigen Zeit unter ganz anderen Umständen, unter ganz anderen Lebenssituationen möglich ist. Natürlich könnte man jetzt bestimmt auch noch einiges verbessern. Aber wie ich das ja sehe und auch wahrnehme, sind wir offen dafür. Sind wir darum bemüht, immer wieder nach Gottes Willen zu fragen und uns führen und leiten zu lassen vom Heiligen Geist. Aber was ist es nun, was eine Gemeinde Jesu ausmacht wirklich? Sind es wirklich die Menschen? Sind es die Mitgliedszahlen? Je mehr, umso besser. Sind es Aktionen, die gestartet werden? Ist es das gemeinsame Leben? Ist es die Ausrichtung auf Jesus? Ich möchte mal einen Gedanken so weitergehen, der mir gekommen ist. Gemeinde Jesu ist nicht die Idee eines Menschen. Ist nicht die Idee eines Menschen. Gemeinde Jesu hat sich nicht ein Mensch ausgedacht. Es ist Gottes Plan, es ist Gottes Idee, es ist ein Gedanke Gottes. Und es ist fast so hier wie bei der Schöpfung. Gottes schöpferischer Geist, Gottes schöpferisches Wort hier von Petrus und der Predigt von Jesus Christus bewirken auf einmal, dass etwas Neues entsteht. Dass Gemeinde Jesus entsteht. Dass Menschen auf einmal zusammengeführt werden. Menschen erkennen, Mensch, hier geschieht etwas ganz Neues. Und sie werden zu einer neuen Gemeinschaft zusammengeführt. Durch das Wort Gottes, durch die Kraft und das Wirken des Heiligen Geistes. Ja, sie machen diese Erfahrung, so wie im 2. Korinther, Vers 15, Vers 5, Kapitel 5 lesen, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe ist neu, siehe Neues ist geworden. Gemeinde Jesu ist also eine Gemeinschaft von Menschen, denen auf einmal neues Leben geschenkt wurde. Und die Bibel spricht hier von Wiedergeburt, dass man von Neuem geboren wird. Und in der Taufe wird das dann deutlich. Der alte Mensch wird begraben, wird untergetaucht und man taucht auf zu einem neuen Leben in Jesus Christus, mit Jesus Christus. Und man empfängt die Gabe des Heiligen Geistes. Und das Interessante ist, es ist genug Heiliger Geist für alle da. Es gibt genug Heiliger Geist für alle. Nicht nur für ein paar Auserwählte. Und ich wage auch zu sagen, dass es nicht so ist, in einem steht mehr Heiliger Geist zur Verfügung als dem anderen. So ist es nicht. Es gibt ja in Deutschland noch den Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern. Die Frauen verdienen weniger. Aber den Heiligen Geist, den gibt es gleich. Der ist für alle gleichmäßig da. Der eine bekommt nicht mehr und der andere weniger. Vielleicht habe ich auch diese Stelle noch nicht gelesen. Ich lasse mich gerne korrigieren. Nun lesen wir aber in Epheser 5, Vers 13, trinkt euch nicht voll mit Wein, sondern lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Also ich bin auch ein Stück dafür verantwortlich, dass ich erfüllt bin mit dem Heiligen Geist. Es geht also darum, dass ich mich ganz persönlich auch dem Heiligen Geist öffne. So vieles stürmt auf uns ein und wir können uns mit so vielem anderen füllen lassen. Der Volker hat es schon erwähnt, was in uns hochkommt an Gedanken. Deshalb ist es wichtig, dass wir Platz und Ordnung schaffen in uns, dass wir erfüllt sind und erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Dass der Heilige Geist mehr und mehr Raum in mir gewinnt. Als Petrus mal vor dem Hohen Rat unter Druck war, da lesen wir, und Petrus wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. War er vorher nicht erfüllt? Da bin ich mir sicher, er war vorher auch schon erfüllt mit dem Heiligen Geist. Aber Jesus legte hier noch einen drauf. Jesus schenkt uns also immer so viel Geist, wie wir in jeder Situation brauchen. Von Mose lesen wir einmal, dass es ihm so schlecht ging. Er wollte gar nicht mehr leben. Er war so kaputt, so niedergeschlagen, so enttäuscht, so voller Zweifel, ob Gott überhaupt noch mit ihm ist. Und was sagt Gott? Ich nehme von deinem Geist. Er hatte trotzdem noch Geist, weil Gott sagt, ich nehme noch von deinem Geist und gebe noch 60 anderen von deinem Geist und lege ihn auf ihnen. Also der Geist Gottes ist in uns. Und wenn wir uns noch viel Zweifel haben und uns noch so kaputt fühlen, ach, so wunderbar ist das, welchen Weg Gott mit uns geht. Das, was aus den Anfängen hier heraus entstanden ist, das kann uns hier nur Mut machen. Nur Mut machen. Was ist daraus nicht geworden? Was ist aus Gemeinde, aus dem Plan Gottes nicht geworden? Welch ein Imperium. Und sein Reich wird immer Bestand haben, wird nicht untergehen. Wie viele Reiche sind es? Gibt es schon nicht mehr. Aber Gottes Reich wird bestehen bleiben. Seine Gemeinde wird bestehen bleiben. Wird nicht untergehen, bis er einmal wiederkommt, dann noch alles ganz neu machen wird. Aber angesagt ist immer wieder, dass wir uns mit dem Blick zurück auf die Anfänge ausrichten und dass wir immer wieder Gottes Verheißung vertrauen. Deshalb sollte unser Abschnitt und die Apostelgeschichte insgesamt, nein, die ganze Bibel, auch nicht als einen nostalgischen Rückblick gelesen werden, sondern als Verheißung, als Mutmachung, was Gott doch gewirkt hat, was Gott getan hat, unter den Gemeinden, unter den Christen. Wir brauchen nicht nachzulassen, wir brauchen auch keine Ängste zu haben oder aufzugeben. Warum sollte denn der Geist Gottes unter uns nicht mehr genauso wirken wie damals, wie es hier in der Bibel, wie es im Wort Gottes beschrieben ist? Der Heilige Geist ist genauso derselbe, wie Jesus Christus derselbe ist. Jesus Christus derselbe gestern, heute und bis in alle Ewigkeit. Die Liebe wird immer dieselbe bleiben. Seine Güte, seine Barmherzigkeit wird immer dieselbe bleiben. Seine Bereitschaft, uns vergeben, wird immer dieselbe sein. Und sein Wort wird dasselbe sein. Seine Verheißungen sind noch dieselben. Wir haben doch nicht keinen Gott, der uns etwas vorlügt. In irgendeinem Mosebuch, ich komme jetzt nicht mehr in welchem Buch, da steht, Gott ist doch kein Lügner. Das, was er gesagt hat, das wird er auch tun. Das wird er einhalten. Jesus ist zeitlos ewig und seit jeher derselbe. Jesus ist dauerhaft mächtig, liebevoll, gerecht, barmherzig, geduldig und. Da wird sich nie etwas dran ändern. Und ich frage mich, warum sollten die Menschen ihn eigentlich nicht kennenlernen? Ich erzähle so wenig von Jesus. Warum sollten Menschen Jesus eigentlich nicht kennenlernen? Warum sollte ich eigentlich Jesus nicht besser kennenlernen? Habe ich mich auch gefragt. Warum vernachlässige ich dies noch viel zu oft, Jesus noch besser kennenzulernen? Diese Schwester und Brüder aus der ersten Gemeinde, die waren wohl so begierig danach, Jesus kennenzulernen. Sie wollten sein Wort aufnehmen, sie wollten von ihm hören. Sie unterstellten sich der Lehre der Apostel und sie waren beständig darin. Auch wir tun das ja im Gottesdienst, in den Hauskreisen. Aber auch das persönliche Lesen im Wort Gottes sollte nicht zu kurz kommen. Wie viel Zeit investiere ich, um in der Bibel zu lesen? Gestern Morgen las ich in der Zeitung, auf einmal wurde mir klar, Karl, was liest du hier für einen Blödsinn, für einen Mist? Hättest jetzt lieber das Wort Gottes gelesen. Siehe, gibt es in der Zeitung auch von einiges, was man wissen sollte, was man lesen sollte. Aber es gibt auch so viel Blödsinn, was man in sich hineinzieht. Statt ich in sein Wort lese und ihn Jesus besser kennenlerne. Und so darf es auch und so sollte Nein, ich habe hier noch stehen, ein Tipp für alte Hasen, die wir vielleicht schon länger mit Jesus gehen und schon lange sein Wort hören. Es besteht immer eine Gefahr bei uns, dass wir meinen, wir wissen schon alles. Das kenne ich doch schon lange, da habe ich schon so oft gelesen. Wir öffnen uns nicht mehr, was Jesus uns in diesem Augenblick oder was uns der Heilige Geist deutlich machen möchte. Weil wir schon nicht mehr so intensiv oder offen sind für das, was wir da lesen. Weil wir meinen, es schon zu kennen. Jesus durch sein Wort zu mir reden lassen. Impulse für mein Leben und für die Gemeinde empfangen. Ich bin mir sicher, Gott möchte auch jedem von uns einen Impuls geben, auch für die Gemeinde. Nicht nur für einige, die da mitarbeiten oder sonst was, Verantwortung, noch besonderer Verantwortung stehen. Nein, ich bin überzeugt davon, dass Jesus jedem von uns einen Impuls schenken möchte, immer wieder auch für Gemeinde, für unser Miteinander, für die Gemeinschaft. So wie Bruni es gesagt hat, dass wir wachsen, dass wir miteinander wachsen zu Jesus hin. Und so darf es auch im Gebet sein. Wir beten gemeinsam im Gottesdienst, im Hauskreis oder zu Hause. Aber auch hier ist Beständigkeit gefragt, Ausdauer gefragt. Letztens traf ich noch jemanden hinten am Hof und ich sagte, was machst du denn hier? Aber ich treffe mich hier zum Gebet im Gebetshaus. Daumen hoch. Das ist es. Gemeinsames Gebet. Oder mein Gebet, meinen intensiven Austausch mit Jesus zu Hause. Denn durch das Gebet mit Jesus, suche ich die Nähe zu ihm, zu Gott. Und ich bin mir sicher, je intensiver jeder einzelne von uns diese Nähe, diese Gemeinschaft mit Jesus pflegt, umso mehr wird die Gemeinschaft, die wir miteinander leben, eine ganz andere. Und ich sage es mal so, eine ganz andere Qualität bekommen. Ganz andere Qualität, eine ganz andere Dimension annehmen. Was betet Jesus in Johannes 17, Vers 20? Ich bete nicht nur für diese Jünger, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind. Zwischen Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist, da passt kein Blatt Papier. Da wird doch niemand mal einen Keil hineintreiben können. Römer 15, Vers 17. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Ich möchte es ganz einfach sagen. Gemeinde Jesu ist dazu da, das zu tun, was Jesus getan hat. Hände, Füße, man könnte dieses Bild noch weiter ausmalen, Hände und Füße von Jesus sein. Wie vielfältig kann das Dienen in einer Gemeinde sein? Ich fand es am vergangenen Sonntag fantastisch. Da kam die Silvia mit einem großen Tablett, zig Gläser waren da drauf, mit einer Kanne Wasser. Damit wir zu trinken hatten. So kann Dienen aussehen in der Gemeinde. Das fand ich so fantastisch an dieser Stelle. Und ich bin mir sicher, den Impuls hat dir Jesus gegeben. Wie vielfältig kann das Dienen in der Gemeinde sein? Und nun kommt die Frage, die unser Text hier noch stellt. Darf es mir auch etwas kosten? Vielleicht sind es meine Pläne, meine Zeit, meine Prinzipien. vielleicht ein bisschen von meinem Wohlstand abgeben, meine Meinung vielleicht, meine Maßstäbe, meine Ansichten. Ich weiß nicht, was es mir kosten würde, was es dir kosten würde. Ich weiß von einem Freund, der hat sein Auto verkauft, hat die Gemeinde ihre finanziellen Verpflichtungen nachkommen konnte, weil sie in einen Engpass geraten war. Aber nun möchte ich noch etwas sagen, und das treffe ich oft bei älteren Geschwistern vor. Wir müssen auch lernen, uns helfen zu lassen. Aber ich will ja niemanden zur Last fallen. Liebe Geschwister, welch ein Quatsch. Welch ein Quatsch. Wir dürfen einander zur Last fallen, weil wir doch den Lastendreher haben. Warum willst du einen 100 Kilogramm Kartoffelsack alleine schleppen, wenn es doch leichter ist, wenn die zwei, drei oder vier tragen? Ich möchte jetzt noch kurz auch zum letzten Satz in unserem Abschnitt etwas sagen. Man kann noch viel mehr sagen. Und der lautete, ja, und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Ich hoffe, ihr versteht mich jetzt richtig. Die stellen mich hier genauso drunter. Ich glaube, es gibt Christen und auch Gemeinden, die stehen vor einem großen Acker und beten darum, dass Gott große Ernte schenken möchte. Aber sie haben gar nichts gesät. Sie haben gar nichts gesät. Sicher ist bei Gott alles möglich. Aber ist es nicht das Prinzip Gottes, das, was der Mensch sät, das werden wir ernten? Wenn wir Gutes sehen, werden wir Gutes ernten. Denn eine Zeit des Segens, die ist uns verheißen. Die hat Gott zugesagt, die hat Jesus uns zugesagt. Ich möchte noch etwas vorlesen und dann ist wirklich Schluss. Habe ich diese Woche gelesen. Und ich möchte es vorlesen, weil ich es gar nicht so wiedergeben kann eigentlich. Wer schon einmal nach Aufgang der Sonne über eine Wiese gegangen ist, der hat die endlose Zahl funkelnder Tautropfen erlebt oder gesehen. Je nachdem Winkel zur Sonne in allen Regenbogenfarben leuchteten. Mag der Tropfen auch winzig klein sein, vielleicht nur einen Millimeter groß, oder vielleicht sogar noch kleiner, so ist er in der Lage, als Spiegelglas der riesigen Sonne zu dienen. Und könnte man ihn in einem Mikroskop untersuchen, so würde man ein genaues, vollkommenes Bild der Sonne entdecken. Und die hat einen Durchmesser von 1,4 Millionen Kilometer. In einem winzig kleinen Tropfen das Spiegelbild der Sonne entdecken. Ich, kleiner Mensch, unvollkommener Mensch, soll ein Spiegelbild dessen sein, ein Spiegel dessen der Herrlichkeit Jesu, der Herrlichkeit Gottes. Das macht Gemeinde Jesu aus. Jesus wagt es mit uns. Sind wir offen dafür? Sind wir bereit dafür? Setzen wir uns der Herrlichkeit Gottes aus, dann spiegelt sich seine Herrlichkeit in uns. Und Menschen werden begeistert davon sein. Lasst uns bereit sein, lasst uns Gott hinhalten, lasst uns den Heiligen Geist hinhalten, dass er an uns wirkt. Wir veränderte Menschen sind. Gott segne uns dazu. Amen. Wir wollen jetzt aus dem Lied unter der Nummer 201 die Strophen 1 und 2 miteinander singen.